Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht's zurück in die Bildung sozusagen, denn wir haben Franco, den Aktiendirektor, bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo, grüße dich. Hallo, vielen Dank.
Ja, freut mich, dass du da bist. Du bist nämlich stellvertretender Schulleiter und bringst das Thema auch durchaus in deinem Beruf rüber und führst da die Schüler an das Thema Aktien und Börse ran, aber bist selber auch auf Instagram unterwegs, wo du das Ganze auch noch öffentlich wirksam kommunizierst. Und das finde ich ganz toll und spannend und ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, habe ich eben schon gesagt, um das Thema Stück für Stück in Deutschland bekannter und akzeptabler zu machen. Und ist ja auch eine wichtige Message. Und darüber wollen wir heute im Podcast unter anderem sprechen, wie natürlich aber auch deine persönliche Investor-Story. Und vielleicht starten wir da mal direkt am Anfang. Wie bist du überhaupt zum Thema Finanzen und Börse so gekommen?
Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung. Also wie bin ich zu Börse und Investment und Vermögensaufbau gekommen? Es war eine ganz spontane Geschichte. Ich war 15 so ungefähr, ja. Und es war Sommer, nein, es war nicht Sommer, also ich war 15 Jahre alt. Das ist mittlerweile jetzt, ich darf es leider eigentlich gar nicht sagen, 32 Jahre her. Und mein Vater hatte also so einen Bundesschatz-Sparbrief. Und da ist Geld frei geworden und irgendwie sagt er dann, ach hier Franco, da wird Geld frei, ja, das müssen wir anlegen. Und meine Eltern sind typische Gastarbeiter gewesen, beide, also meine Mutter und mein Vater, wir kommen ja aus Italien. Naja, und dann hat der kleine Franco mit 15 Jahren irgendeine Aktienzeitschrift, ein Aktienmagazin sich gekauft, hat was gelesen. Also eigentlich habe ich was gemacht, was ich heute keinem empfehlen würde. Ein Magazin gelesen, durchgeguckt, irgendwas toll gefunden und dann Geld investiert.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen.
Hat dich ja dann auch ein bisschen beruflich dann zumindest begleitet, denn du bist ja quasi in ein Wirtschaftsstudium gegangen. Was war so deine Idee und wie war dann so da quasi auch der Weg, wie du dann zur Lehre gekommen bist?
Ja, also ursprünglich, das stimmt, ich habe BWL studiert nach dem Abitur mit ursprünglich dem Ziel, ach naja, ich würde gerne in einer Bank arbeiten. Und wie das Leben halt oft so spielt, man hat so die Wunschvorstellung und die Realität sieht dann meistens anders aus. Ich habe dann auch ein Praktikum gemacht während dem Studium. Ich war ein paar Monate dann sogar in Düsseldorf bei Trinkhaus und Burkhardt, habe da ein Praktikum gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich zugestehen, es hat mir nicht ganz so zugesagt, es hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich überlegt, ach, irgendwie ist das nicht so meine Welt. In der Bank dann wirklich Vollzeit zu arbeiten, war nicht so mein Ding. Und dann habe ich mich halt umorientiert und wollte dann ursprünglich Steuerberater dann danach als Zweitwunsch ausüben. Habe das dann auch gemacht, habe also im Hauptstudium deutsches Steuerrecht vertiefend studiert, habe aber die Aktien nie außer Acht gelassen. Also ich habe seit meinem 15. Lebensjahr dann halt beginnend mit dem Vermögen meiner Eltern, was ich dann angelegt habe, habe ich dann auch irgendwann mein eigenes Erspartes nach und nach angelegt. Wie bin ich jetzt zum Lehrer geworden? Ja, auf irgendwie eine ganz komische Geschichte. Heutzutage würde ich sagen, naja, einfach einen Praxisschock erlitten. Warum? Nach meinem Studium habe ich einen Job bekommen als Steuerberatungsassistent. Das ist so der Einstieg in die Steuerkanzleien. Dann saß ich da und habe dann gedacht, jetzt sitzt du hier und suchst in irgendwelchen Buchungssätzen irgendwelche Centbeträge. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe vom Bildungsgang her war ich nicht sofort Gymnasiast. Also ich habe eigentlich ganz unten angefangen, wenn man das so sagen kann. Ich habe Grundschule gemacht und hatte keine Lust auf Schule. Ich fand Schule immer irgendwie doof. Komisch jetzt, dass ich den ganzen Tag immer noch dahin gehe. Und habe dann erstmal Hauptschule besuchen dürfen, weil die Noten schlecht waren und nicht besser für ein Gymnasium oder für eine Realschule. Hab dann aber irgendwie gemerkt, naja, nur Hauptschulabschluss reicht ja irgendwie nicht, wenn du ein bisschen was verdienen willst. Und so habe ich dann halt irgendwann später doch gemerkt, naja, solltest doch ein bisschen was lernen. Hab dann also meine mittlere Reife nachgeholt an der beruflichen Schule und habe dann auch mein Abitur gemacht. Und deswegen bin ich dann ins Studium. Und jetzt zum Ende des Studiums, als ich dann in der Kanzlei saß und habe gedacht, jetzt hast du von ganz unten, vom Bildungsweg ganz unten, Hauptschule bis ganz hoch, Universitätsabschluss der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt sitzt du hier und suchst irgendwelche Centbeträge. Und mir ist dann eine Zeitung in die Hände gefallen. Ja, Baden-Württemberg sucht Lehrkräfte, zugelassen fürs Referendariat werden auch Personen mit Abschluss Wirtschaft. Dann habe ich mich da beworben, habe dann gedacht, ja, machst halt dein Referendariat, und so bin ich zum Lehrer geworden. Also rückblickend ein Praxisschock, der mich da ereilt hat, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, jetzt sitze ich hier und suche irgendwelche, wie gesagt, Centbeträge und bin dann einfach wieder in die Schule. Das kannte ich. Und wie man sieht, gehe ich heute noch dahin.
Das scheint ja dann nicht die schlechteste Entscheidung gewesen zu sein am Ende. Und in dem Sinne macht man ja auch häufig seine Wanderung bei den Aktien. Du hast eben ja schon angesprochen, du hast erstmal einfach so quasi nachgekauft, was du in so einem Magazin gelesen hast. Wie hat sich dann quasi deine Anlagestrategie so im Laufe der Zeit verändert und wo ist die quasi heute angekommen?
Ja, also da habe ich, muss ich ganz ehrlich zugestehen, einen ganz starken Wandel es waren Schwankungen miterlebt. Also ich habe mit dieser Zeitung, die ich da genommen habe, das erste Geld meiner Eltern, wie gesagt, habe ich komplett in Aktien angelegt, war total begeistert von. Aber ich habe natürlich den Fehler gemacht, ich habe alles in einen Wert gesteckt. Bei meinem Glück, was ich dann hatte, ist das auch noch gut gelaufen. Jedoch, als ich dann irgendwann im Jahr 2000, 2001 voll investiert, 100% Aktienquote, kam natürlich die New Economy Bubble und die habe ich vollends miterlebt. Sprich, ich habe also gesehen, wie das Depot abschmilzt innerhalb ganz kurzer Zeit und habe dann natürlich auch panikartig verkauft. Und dann habe ich erstmal, auch was ich heute nicht mehr machen würde, was ich auch jedem anders empfehlen würde, erstmal Abstand vom Aktienmarkt genommen, war dann ein paar Jahre nur noch unterwegs mit Unternehmensanleihen, weil ich mir dann gedacht habe, naja, du kaufst eine Unternehmensanleihe von großen Unternehmen und kassierst da deine Zinsen, und bin dann aber nach und nach wieder in den Aktienmarkt rein, weil er mich doch irgendwie immer fasziniert hat. Früher, also wie gesagt, mein Investitionsbeginn ist ja schon über 30 Jahre her, da waren ETFs noch nicht so bekannt. Also es gab die vereinzelt welche, aber man kannte das nicht so. Also es ist nicht so wie heute, dass man sagt, okay, es gibt ganz viele ETFs, die bespaßt, die sind relativ kostengünstig. Da gab es eigentlich nur so vom Standard die Aktie oder den aktiv gemanagten Fonds. Und die Fonds, die waren mir immer zu teuer, weil die ja Ausgabeaufschläge hatten und die Gebührenstrukturen halt relativ hoch waren. Also habe ich mich mit Aktien beschäftigt. Aber das war dann immer noch so ein bisschen Zockerei, also wovon ich heute komplett Abstand nehme. Also mehr so die Aktie als zum Investieren, und der einzige Gewinn, den man da rausholt, ist der Kursgewinn. Das war so mein Weg. Bis ich irgendwann mal, dank meiner Frau, eine Zeitschrift, auch wieder ein Medium, ein Zeitungsmedium, geschenkt bekommen habe zum Geburtstag, und da wurde so diese Dividendenstrategie propagiert, also dieses Kaufen von Aktien und liegen lassen und der Verdienst, der daraus entsteht, als Dividende, der als wiederkehrender Verdienst. Und das fand ich irgendwie spannend, und so bin ich dann nach und nach eigentlich zum Dividendeninvestor geworden, wobei ich dann also die Zockerei komplett gelassen habe. Mache ich heute überhaupt nicht mehr. Also was ich heute kaufe, kaufe ich immer in dem Bewusstsein, eine Aktie nie wieder herzugeben. Und wenn ich sie hergebe, dann dauert das ganz lang. Also dann habe ich eine Aktie mehrere Jahre, 10, 15 Jahre im Depot, und dann passiert irgendwas, wo ich sage, ach nee, ich bin doch nicht so überzeugt. Aber grundsätzlich, wenn ich etwas kaufe, bin ich heute also derjenige, der typische Buy and Hold Investor.
Solide, solide. Wie schaut dann quasi so Pi mal Daumen dein Gesamtportfolio aus? Also ist das auch 100% Aktien oder hast du da noch Unternehmensanleihen dazwischen oder gibt es noch andere Assetklassen?
Ja, also es ist so, mein eigenes Portfolio oder mein eigenes Depot besteht zu 100% Aktienquote, nicht eine einzige Anleihe mehr, kein Fonds, nichts. Also ich habe nur Unternehmen. Oder eine Unternehmensaktien. Für meine Frau habe ich noch einen Sparplan laufen, einen ETF-Sparplan, weil sie halt sagt, sie will sich damit nicht beschäftigen. Natürlich könnte ich mich damit beschäftigen und könnte sagen, okay, wir besparen verschiedene Werte jeden Monat. Aber auf der anderen Seite finde ich ETFs nicht schlecht. Also ich finde ETFs ein gutes Vehikel, um Vermögen aufzubauen. Also habe ich dann gesagt, okay, für meine Frau monatlich bespart, einfach einen ETF. Für meine Tochter fahre ich aber den gleichen Weg wie bei mir. Sprich, also ich habe mit Geburt meiner Tochter, ich habe eine Tochter, die wird jetzt 7, in der ersten Woche, als sie geboren wurde, habe ich angefangen, auch monatlich Sparplan, aber da auch in Aktien, also nicht in den ETF. Was aber nicht heißt, dass ich ETFs irgendwie nicht gut finde oder so. Ich bin es einfach gewöhnt, sagen wir mal so, weil ich halt schon so lange dabei bin. Ich war gewöhnt, mich mit Aktien zu beschäftigen und das habe ich einfach weitergemacht.
Es ist ja auch durchaus möglich, gerade wenn man sich ein Qualitätsdepot aufbaut, alleine durch die Punkte, dass man die schlechten Titel aus einem Index weglässt, das Ganze so ein bisschen glätten kann, auch selbst wenn man auf Ausschüttungen geht und sich die Ausschüttung mal von so einem MSCI World anguckt, die sind schon eher auch so ein bisschen zyklisch am Schwanken, die sind jetzt nicht so schön gerade steigend, wenn man da die eigenen Aktien auswählt, kriegt man da natürlich eine ganz andere Kontinuität und Glättung. Ist das auch ein Fakt, der für dich relevant ist?
Ja, sehr sogar, wie gesagt, weil ich ja stark auf die Dividende achte, nicht falsch verstehen, dass stark auf die Dividende achten heißt bei mir nicht, es kommen mir nur Werte ins Depot, die eine Dividendenausschüttung von 3, 4, 5, 7 oder 8% haben. Das meine ich damit nicht. Aber mir geht es schon darum, dass ein Unternehmen kontinuierlich die Dividende ausschüttet. Sprich, also, dass auch eine Steigerung möglich ist. Also diese typischen Dividendenaristokraten und sowas. Also wenn ich eine Aktie auswähle, ist mein Fokus, okay, ich kann davon ausgehen, in groben Zügen, dass die Dividende, die ausschütten, kontinuierlich fließt. Wenn sie dann auch noch gesteigert wird, noch besser.
Ja. Was sind insgesamt so Faktoren, nach denen du diese Unternehmen auswählst? Die Dividende hast du jetzt schon so ein bisschen erklärt. Was sind so andere Qualitätskriterien, auf die du schaust?
Also ganz wichtig ist mir, dass mein Depot generell viele Branchen abdeckt. Mir ist wichtig, dass ein Unternehmen sehr groß ist, also sprich eine gewisse Marktkapitalisierung hat, ja, also auch eine gewisse Umsatzgröße, also Unternehmen unter einer Milliarde Dollar Umsatz. Ich habe auch kleinere Unternehmen im Depot, aber ganz wenige. Das ist mir wichtig. Mir ist das KGV wichtig, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, dass die Unternehmen nicht als zu teuer bewertet werden. Und da gucke ich mir dann halt auch verschiedene Kennzahlen an, KGV, KBV, also Kursbuchverhältnis, oder typisch englisch Price-Earning-Ratio. Ja. Aber grundsätzlich muss es ein solides Unternehmen, es muss ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ich tue mich schwer mit so Newcomern, das kann ich nicht so gut. Und was ich auch nicht so gut kaufen kann, liegt aber an an dem, was ich erlebt habe, ist, ich kann nicht so gut Technikunternehmen kaufen. Aber im Großen und Ganzen achte ich so auf diese Elemente. Größe des Unternehmens, Branche, Dividende, Dividendenhöhe, Kontinuität der Dividende und Verhältnis, Wert des Unternehmens zum aktuellen Kurs.
Das spricht auf jeden Fall für die Qualität. Ein vielleicht eher langweiliger Ansatz, wie der eine sagen möchte, aber dafür erlebt man damit wahrscheinlich auch eher weniger böse Überraschungen.
Ist definitiv langweilig, das ist wirklich so, das gebe ich auch ganz offen zu. Denn das ist ein sehr langweiliger Ansatz, weil verschiedene Unternehmen, was weiß ich, eine Coca-Cola, eine Pepsi, eine Procter & Gamble oder eine McDonald's, ja, das ist halt kein Nvidia, das ist so, aber ich sage immer, wenn ich eine Aktie kaufe, die ja dann in meinem Depot landet, ich muss mich ins Bett legen können, muss die Augen schließen können und muss schlafen können. Und wenn ich morgens wieder aufwache und ich habe einen ruhigen Schlaf gehabt, dann passt diese Aktie in mein Depot. Wenn ich die Nacht mich beschäftigen muss mit dem Kauf, den ich getätigt habe, und ich kann nur unruhig oder gar nicht schlafen, weil ich diese Aktie jetzt in einem Depot habe, die ich gekauft habe, dann muss die eigentlich am nächsten oder übernächsten Tag wieder aus dem Depot raus, weil dafür ist mir das Geld zu schade, denn man geht arbeiten, vieles dreht sich um Geld den ganzen Tag, man will Geld verdienen, man will Geld sparen, man will mit Geld sich Dinge gönnen, und dann mir Aktien oder Vermögenswerte zu kaufen, womit ich Angst haben muss, dass ich sie wieder verliere, den Fehler habe ich früher gemacht. Da habe ich keine Lust mehr zu. Da ist mir die Lebenszeit zu schade. Das heißt natürlich nicht, dass man heute irgendwie gar nicht mehr daneben greift. Also man kann immer noch daneben greifen bei einem breiten Portfolio. Aber es muss im Gesamtportfolio reinpassen. Es muss ruhig vonstatten gehen und ich muss mich damit gut fühlen.
Wir haben es ja auch eben schon angesprochen, dieses Thema gibst du auch weiter an deine Schüler, und da ist natürlich insbesondere eine spannende Geschichte, das machen ja nicht so viele, ist natürlich auch ein bisschen vielleicht deinem Hintergrund geschuldet, aber was ist das, was sind so die Reaktionen, wie wird das entgegengenommen, wie führst du die ein, das wäre einfach mal spannend zu hören.
Ja, also grundsätzlich, ich finde es sehr wichtig, dass man jungen Menschen in der Schule so etwas erklärt und beibringt. Jetzt darf man den Begriff beibringen nicht falsch verstehen. Also ich gehe da nicht in die Schule und sage so, ihr müsst jetzt unbedingt die und die Aktie kaufen, weil das ist die weltbeste Aktie, darum geht's nicht. Aber ich finde, junge Menschen sollten zumindest in der Lage sein, ihr eigenes Vermögen, wenn sie was zusammensparen, anlegen zu können, ohne fremde Hilfe. Denn ich finde das immer so interessant, man beschäftigt sich am Wochenende oder sonst wann mit dem Prospekt von irgendwelchen Supermärkten, ich will jetzt gar keine Namen nennen, ja, und schaut im Supermarktprospekt, wo kriege ich die Butter billiger, wo ist der Joghurt 10 Cent billiger, wo ist die Nudelpackung im Angebot und ich kriege sie für 20% billiger. Da setzt man sich hin und liest diese Supermarktprospekte stundenlang und fährt dann durch die Gegend und kauft die Angebote. Aber wenn ich als Schüler oder Schülerin 10.000 Euro gespart habe, was ja lange dauert, durch Ferienjob, durch Geschenke, egal wie, ich habe diese 10.000 Euro oder 5, oder ist ja wurscht, das ist ja nur ein Beispiel. Was mache ich dann damit? Und dann wissen die Schüler nicht Bescheid. Ja, dann nehmen sie die 10 Euro und gehen zur Bank, was ja legitim ist grundsätzlich. Aber sie vertrauen ein für sie relativ großes Vermögen irgendjemandem an, der sagt, okay, weißt du was, mit den 10.000 Euro machst du das und das. Und wenn das jetzt schief läuft, ach naja, dann war es halt, hat keiner vorhergesehen, dann war es halt Pech. Und ich finde, Schüler sollten zumindest in der Lage sein, dass sie sagen, okay, ich kann mich damit beschäftigen. Ob sie das dann tun, sich selber damit zu beschäftigen, das ist die andere Frage. Aber zumindest sollten sie in der Lage sein zu sagen, okay, ich habe jetzt hier 10.000 Euro und in der Schule hat man mir erklärt, es gibt dies und jenes, das kann ich damit machen. Und ob ich jetzt Aktien machen möchte oder nicht, aber vielleicht gibt es ja auch ein ETF zum Besparen. Vielleicht mache ich das, weil ich mich mit Aktien nicht beschäftigen will. Zumindest weiß ich, es gab einen Lehrer, oder Lehrerin, die mir erklärt hat, mit deinem Geld kannst du dies und jenes machen. Und dann kann ich die Entscheidung treffen. Wenn ich dann zur Bank gehe und sage, hier habe ich 10.000 Euro, helfen Sie mir mal. Dann habe ich das aber aus freien Stücken gemacht, mit dem Wissen im Hintergrund. Und wie versuche ich die zu begeistern? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich finde immer wichtig, wenn man vorne steht und etwas erklärt, muss man zeigen, dass man weiß, wovon man redet. Das ist immer der gleiche Weg. Ich sage, also ich bereite meine Schüler darauf vor, ich sage denen, ich möchte euch was zum Vermögensaufbau nächste Woche oder sonst wann oder vor den Ferien erzählen, letzte Stunde vor den Ferien, und dann machen wir eine kleine Stunde, Doppelstunde dazu. Dann logge ich mich ins Internet ein, öffne das Depot meiner Tochter, das war jetzt die Uhrzeitansage, sorry, also dann öffne ich dann das Depot meiner Tochter und zeige ihr echtes Depot. Also ich logge mich wirklich online in das Banking ein, sage hier, ich habe ein Depot für meine Tochter, das bespare ich. Ich zeige denen echte Zahlen, ich zeige denen den echten monatlichen Sparplan und sage, schaut mal, meine Tochter ist so und so alt, das und das spare ich jeden Monat für sie und das ist draus geworden. Und in dem Moment, wenn ich das mache, habe ich bisher immer die Erfahrung gehabt, egal ob jemand sich mit Geld beschäftigen will oder nicht, ich habe 100% Aufmerksamkeit.
Ja, das traut sich, glaube ich, aber auch nicht jeder. Du kommunizierst ja auch dein persönliches Depot über Instagram. Da muss man ja erstmal Lust drauf haben. Und die Frage ist auch, wie nennen das andere Leute entgegen? Die Schüler finden das bestimmt spannend, selbst wenn das vielleicht nicht ihr Thema ist oder sie so, keine Ahnung, wie auch immer, empfangsbereit dafür sind. Ist das, keine Ahnung, bei der Belegschaft anders angekommen oder musstest du dich auch gegebenenfalls vor anderen Leuten da mal rechtfertigen dafür, dass du eigentlich sowas machst? Weil grundsätzlich, also in meiner Bubble und natürlich hier im Podcast wird wahrscheinlich jeder Zuhörer sagen, ist ja eine tolle Sache, großartig, dass da jemand mal ein bisschen Finanzbildung betreibt. Das ist das, was unserem System fehlt. Aber wie hast du das so wahrgenommen?
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte noch nie richtig negative, kein negatives Feedback dahingehend. Was ich gemerkt oder was mir widerfahren ist, ist oft, ja, also gerade im Lehrerkollegium, naja, das ist ein bisschen befremdlich. Also es ist nicht negativ, aber so befremden, ach, der Franco mit seinen Aktien und ja, der mit seinem Depot und mit seiner Aktienstory da, ja, so eher so ein Abwinken im Kollegium. Die Schüler finden es cool, da hast du recht, das ist so, es liegt wohl am Alter. Was das einzig Negative war mal von Seiten des Schulamtes, also das ist ja die vorgesetzte Behörde, die dienstvorgesetzte Behörde, ja, da kam mal die Frage, ja, hören Sie mal zu, was würden Sie eigentlich tun, wenn jetzt aufgrund Ihrer Aktientipps Schüler Ihr Geld versemmeln? Naja, und Aktientipps in dem Sinn gebe ich ja keine, auch jetzt über meinen Instagram-Account. Ich sage ja nie, diese oder jene Aktie solltet ihr kaufen. Ich habe ja immer diese Reihe Aktiengesellschaften unter der Lupe, indem ich halt Unternehmen versuche, in kleinem, leichten Rahmen erklärt zu beleuchten. Also wirklich low level, weil ich nicht mit Kennzahlen um mich schmeißen will, weil ich die Schüler so ein bisschen daran führen möchte. Schaut mal, hier gibt's das Unternehmen, das sieht so und so aus, gibt's jenes Unternehmen. Unabhängig davon, ob man dann darin investiert oder nicht. Aber von Seiten der dienstvorgesetzten Behörde, naja, war mal so ein Anmerken, aber keine negative Aussage, so nach dem Motto, sie dürfen das nicht oder wir verbieten ihnen das nicht. Und es ist auch noch nie irgendwie Neid oder sowas aufgekommen, muss ich ehrlich sagen, habe ich anders eingeschätzt. Also ich hätte gedacht, oh je, wenn du das machst, vielleicht kriegst du doch mal negatives Feedback. Aber bisher ist das ausgeblieben, muss ich echt sagen, zum Glück. Also was ich natürlich auch nicht mache, ist meine also ich, bei meiner Tochter, wenn ich jetzt im Unterricht bin, klar, da zeige ich mal das Depot, was da bespart wird. Das hat halt natürlich auch einen anderen Rahmen von der Depothöhe und der Depotgröße. Aber meine eigenen Zahlen, also absoluten Eurobeträge, die poste ich ja im Depot nie. Das Einzige, was ich von den Eurowerten her ab und zu mal poste, ist, da gibt's auch diese Dividendenmeldungen jeden Monat in Instagram. Da ist ja dieser sogenannte Aktien-Captain, glaube ich, heißt er, der halt diese monatlichen Dividenden da postet und da so ein Ranking immer aufstellt. Ja, da nehme ich echte Zahlen, aber ansonsten ist mein Depot nur prozentual veröffentlicht.
Ja. Ich glaube, darum geht es ja am Ende auch nicht. Es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendwie eine Höhe darzustellen, sondern insbesondere das Prinzip zu vermitteln. Und ich glaube, das schaffst du auf jeden Fall. Und vielleicht auch in diese Richtung deswegen mal gefragt, ist ja jetzt nun auch kein Geheimnis, dass es unserem festen System sozusagen fehlt, dass das eigentlich Standard im Lehrplan, sei es jetzt an einer früheren Schule auch ist oder an der berufsbildenden Schule, wo auch immer, also im Gymnasium oder in der berufsbildenden Schule, hätte es ja durchaus Platz. Du machst es auch, hast gerade gesagt, eher dann wahrscheinlich so als Zusatzstunde, so die letzte Stunde vor den Ferien, weil es nicht Teil des Lehrplans ist. Was würdest du wünschen und wie würdest du so aus dem Stehgreif gesagt sagen, so könnte es oder so würdest du es dir wünschen, dass es im deutschen Bildungssystem Einklang findet?
Ja, muss ich ein bisschen ausholen, also weil ich meine Meinung da auch etwas geändert habe. Also grundsätzlich wünschen würde ich mir, wenn der Vermögensaufbau mit ETFs, Aktien, im Lehrplan dahingehend verankert ist, dass man Schüler, Schülerinnen auch zumindest erklärt, was ist das, welche Möglichkeiten hat man, also dass man sie so weit bringt, dass sie eigenständig die Entscheidung treffen können, möchte ich das, möchte ich das nicht, welche Varianten gibt es, was kann ich machen. Also das würde ich mir wünschen, dass man halt zumindest Grundlagen schafft, um die Menschen, die dann irgendwann ins Berufsleben gehen, dass man denen auch zeigt, hör zu, irgendwann hast du mal eine kleine Rente oder die Rente ist nicht so hoch. Wenn du den und den Weg gehst, kannst du diese Problematik der Rente umschiffen, du kannst dem entgegenwirken, indem du dir halt so ein Vermögen aufbaust mit einem ETF-Depot, einem Aktiendepot, sowas. Das ist so die Sache, die ich mir wünschen würde. Ich habe auch lange Zeit gesagt, naja, das gehört auch unbedingt in die Schule, sehe ich auch heute noch. Ich sehe nur ein Problem dabei, denn Lehrer, Lehrerinnen sind ja auch Vorbilder. Und jetzt bin ich jemand, der für Aktien, ETFs und so weiter brennt. Also ich bin ja wirklich vernarrt in diese Anlageform und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich eine neue Aktie oder einen zusätzlichen Kauf in meinem Depot habe, und sich das Depot damit weiter bestückt. Problem ist natürlich, jeder Lehrer, jede Lehrerin kann Dinge erklären. Ist egal, ob man das gut oder schlecht findet. Also wenn im Lehrplan steht, du musst erklären, was ist eine Aktie, was ist ein Unternehmen, was ist ein ETF, kriegt das, bin ich der Meinung, jeder Lehrer hin. Da gibt's Bücher, das liest man sich durch, da gibt's Arbeitsmaterialien, da kann man das den Schülerinnen und Schülern beibringen. Was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn der oder diejenige, der davor steht, vor 20 oder 25 Leuten, dass der dann auch das so ein bisschen objektiv erklärt. Risiko ist, was ist, wenn dir ein Lehrer erklärt, eine Lehrerin erklärt, ja, jetzt habe ich euch gesagt, was sind Aktien, was sind ETFs, ihr habt das jetzt gelernt, aber hört zu, das ist Teufelszeug. Kauft bloß nie eine Aktie, lasst bloß die Finger davon. Ja, ich habe euch das jetzt beigebracht, aber das ist alles Mist. Nehmt euer Geld, legt's aufs Sparbuch und rührt's nicht an. Und dann meldet sich der Schüler, die Schülerin, ja, wie legen Sie denn Ihr Geld an? Ja, Sparbuch. So, das heißt, also was will ich damit sagen, ist, das Erklären reicht nicht aus. Also so ein bisschen ist das ein Thema, das muss man auch leben. Von der Thematik her. Und da sehe ich das große Risiko, dass man dass man das auch kaputt machen kann als Lehrer. Aber wie man dieses Problem löst, das kann ich leider im Moment nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, ich kann es nach bestem Wissen und Gewissen machen und kann versuchen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit ETFs und Aktien, weiterzugeben. Vielleicht beurteilt das irgendein anderer auch als falsch. Das kann ich ja so auch nicht sehen, weil ich bin ja auch kein Freund vom Sparbuch. Aber vielleicht würde jemand anderes sagen, ja, ach, der Franco hier, der ist so verblendet, dabei ist das Sparbuch das Allertollste, was es gibt.
Ja, ich denke mal, am Ende steht und fällt so ein Fach ja immer mit einem Lehrer. Also ich erinnere mich auch, ich hatte Chemie jetzt relativ wenig Spaß und zack hatte ich einen Lehrerwechsel und auf einmal war es eines meiner Top-Fächer so. Also daran kann man, sage ich mal, auch gut sehen. Ein anderer Lehrer kann, sage ich mal, ein Interesse für so ein Thema auch ganz anders treiben. Ich glaube, man muss wahrscheinlich irgendwie diesen Schritt wagen und dieses Risiko eingehen, um halt überhaupt so ein Stück weit diesen Wandel zu schaffen. Und klar, dann muss man natürlich irgendwie mitgeben, dass da möglichst wenig Meinung reinfließen soll, sondern vor allem es halt erklärt werden soll. Aber in der Tat, die Gefahren, die du beschrieben hast, sind da und am Ende muss halt die Politik entscheiden, wie sie es, sag ich mal, umsetzen will, auch wenn da natürlich jede Interessensgruppe ihren eigenen Geschmackssinn hat, wie das am besten geschieht.
Das ist richtig, genau.
Sehr schön. Dann kehren wir nochmal wieder ein bisschen auf dich und deine Investor-Story zurück, denn es läuft ja auch nicht immer alles so rosig. Und wenn man so ein bisschen zurückblickt, dann hast du bestimmt auch mal einen Fehler gemacht. Was würdest du vielleicht sagen, war da dein größter und was hast du daraus gelernt?
Ja, also mein größter Fehler, was habe ich daraus gelernt, war, Gott sei Dank viele Jahre her, da habe ich mich in eine Aktie derart verliebt, was man ja eigentlich auch nicht machen soll. Es war ein Penny Stock und das war so der typische Kardinalfehler. Penny Stock in der Hoffnung, ja, Kurssteigerung und eine tolle Unternehmensstory und irgendwann schießt dieses Ding durch die Decke und bist du so überzeugt von diesem Wert, dass du halt immer wieder nachschießt. Und plötzlich ist das Unternehmen halt pleite. Und dann ist plötzlich die Kohle auf einen Schlag weg. Das war so das Schlimmste, was ich je so mitgemacht habe. Das hat halt auch dazu geführt, dass ich irgendwann mal wirklich zu einem breit gefächerten Depot gekommen bin. Das ist halt Gott sei Dank lange her, wie gesagt. Und das kommt noch aus der Zeit, als ich dachte, dass die einzige Verdienstmöglichkeit mit Aktien die Kurssteigerung ist.
Ja, ich denke, man, aus solchen Fehlern formt sich ja am Ende auch so eine Anlagestrategie, aber gleichzeitig der Vorteil des Internets und dass man sich die Fehler von anderen Leuten anhören kann, kann man sich das Lehrgeld sparen und direkt die Strategie abstimmen, damit man dann auch Erfolg hat und dementsprechend auch die Frage, was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bislang beschreiben?
Ja, also der größte Erfolg, meinst du jetzt konkret in einer Aktie oder von der Strategie
her? Wie du es auslegen möchtest.
Okay, dann würde ich beides beantworten. Dann beantworte ich mir meine eigenen Fragen. Und zwar, der größte Erfolg ist die Diversifikation, das heißt das Aufbauen eines wirklich breit diversifizierten Portfolios. Und da der größte Erfolg als speziellen Wert LVMH habe ich vor über 12 Jahren gekauft und dieser Wert, der hat sich in meinem Depot mehr als versechsfacht und da kommen die Dividenden noch oben drauf. Also das ist so der größte Erfolg, der schillerndste Erfolg auf eine spezielle Aktie bezogen. Aber als Strategie großer Erfolg finde ich, dass das Gesamtkonzept Depot, was ich mir aufbauen konnte, und halt dann die daraus resultierenden Dividenden. Das ist so, dass wenn man freut sich jedes Mal, wenn man morgens aufwacht, guckt in sein Depot und sieht, okay, man hat wieder einen Zufluss und man kann mit diesem Geld entweder das reinvestieren oder man kann im Urlaub sich was gönnen. Das ist ja individuell, was man dann mit dem Geld macht. Und das ist halt schön, weil das ist einfach passives Geld, was von ganz allein kommt. Durch aber aktives Sparen. Ja, weil Sparen ist ja eine aktive Tätigkeit. Ich muss auf Geld verzichten, das legt man an. Und durch diesen Verzicht kann man dann halt weiteres Einkommen, weitere Einnahmen generieren.
Dann greife ich den Punkt auch glatt nochmal auf zum Thema Sparen. Was wäre da so deine Empfehlung? Wie machst du es? Sagst du einen gewissen Prozentanteil vom Gehalt direkt am 1. des Monats ab? Oder was ist da so die Herangehensweise, die du empfehlen würdest?
Ja, also gut, die prozentuale Sparquote, die finde ich, das ist schwierig. Es hängt ja an jedem selbst. Wie viel möchte ich selber ausgeben? Wie viel will ich konsumieren? Komme ich mit wenig aus? Komme ich mit viel, also mit wenig Geld aus? Brauche ich viel Konsum? Also auf jeden Fall am Anfang des Monats, wenn das Geld kommt, mache ich das so, lege ich komplett das Geld, was ich anlegen möchte, weg. So, wie viel Prozent? Naja, also mit 10% würde ich schon mal anfangen. Sagen wir mal so, also drunter, ja, das dauert halt sehr lang, bis ein Depot dann groß wird. Alles, was mehr als 10% sind, also 20-25% finde ich schon in Ordnung. Drüber, da muss man dann schon sehr sparsam leben. Es kommt dann auch wieder auf die individuelle Lebensweise an. Muss ich Miete zahlen, muss ich einen Kredit abzahlen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sowas um den Dreh, also und immer am Anfang des Monats weglegen. Aber auch nicht sich demotivieren lassen, wenn man jetzt am Anfang die 10% nicht schafft. Das sage ich auch zu meinen Schülern, immer Schülerinnen. Wenn ihr seid in der Ausbildung, dann fang halt mit 20 Euro im Monat an. Und irgendwann wird dein Ausbildungsgehalt höher, dann sind es 30 Euro, irgendwann sind es 50 Euro. Und dann schafft man, wenn man dann fest angestellt ist, vielleicht auch mal 200 oder 300 Euro zu sparen. Ja, dann steigt man auf und so weiter und so fort. Also ich würde von vornherein Geld, was ich sparen will, am Anfang weglegen.
Ist ja auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Am Ende, wenn das Gehalt steigt, kann man ja auch seine Prozentanteile variieren. Genau, nee, sehr schön. Dann nehmen wir uns langsam dem Ende. Ich kann mir schon bei der einen Frage so ein bisschen die Antwort fast vorstellen, aber unser allerliebstes Rollenspiel spielen wir natürlich auch nochmal mit dir, wenn du nochmal im Körper eines mit 20-Jährigen aufwachst und du hast einen 2.000 Euro Nettoverdienst, noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Wie würdest du es nochmal angehen?
Ja, mit dem heutigen Wissen, ich wäre natürlich traurig, dass ich wieder bei 10.000 Euro anfangen muss. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, dass ich wieder 20 Jahre oder mit 20 Jahre alt bin und die Zeit wieder habe. Ich würde die 10.000 Euro in einen ETF, in einen breit gefächerten ETF stecken und die 2.000 Euro Gehalt, Nettogehalt, da würde ich versuchen, auf jeden Fall 500 Euro im Monat wegzulegen und mit Sparplan auch in diesen ETF weiter aufzufüttern, um dann mein Vermögen nach oben zu drücken. Und dann irgendwann, wenn das Vermögen etwas größer ist, würde ich vom ETF den Bild stehen lassen und würde in Einzelaktien dann nach und nach rundherum umschichten. Also mein Beginn wäre jetzt mit dem jetzigen Wissen etwas anders als mein eigener Beginn damals war. Ich würde einen ETF nehmen.
Okay. Ich dachte, du wärst jetzt eher mehr auf die Dividendenaktien gegangen, aber da insofern dann doch nochmal eine für mich überraschendere Antwort. Gespannt bin ich auch auf die nächste Frage zum Thema Bücher. Gibt es ein Buch, muss jetzt auch nicht Investment sein, kann natürlich Investment sein, wo du sagen würdest, das hat dich vielleicht persönlich vorangebracht und das würdest du empfehlen, dass das auch jeder andere mal gelesen haben sollte?
Was mir sehr gut gefallen hat, war das Buch von Christian W. Röhl, Cool bleiben und Dividenden kassieren.
Ja, guter Klassiker im Dividendenspektrum. Ist in den Shownotes verlinkt. Wer es mal anlesen möchte oder auch durchlesen möchte, der findet es dort. Und auch dort verlinkt sind natürlich dein Instagram-Kanal. Das ist ja auch das, wo du wahrscheinlich am aktivsten bist. Oder bist du irgendwo auch noch anders wo aktiv?
Nein, das ist mein einziger Kanal. Und Nee, nirgendwo anders.
Sehr gut. Genau, da findet man mehr von dir, wenn man mehr von dir hören will. Da bin ich mir ganz sicher, dass das vielleicht der eine oder andere will. Das war ein wirklich tolles Interview. Vielen Dank für die ganzen Insights, die du gegeben hast. War wirklich sehr spannend. Bin gespannt auch, was sich in Zukunft nochmal im Bildungssystem da tun wird. Auf jeden Fall ein großartiger Schritt im Rahmen der Gesamtgesellschaft und vor allem für deine Schüler, dass du dir da diese Mühe machst und das Engagement zeigst. Wirklich sehr, sehr schön. Und ja, vielen Dank. War eine tolle Folge. Das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich natürlich noch dir.
Tim, vielen Dank und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und das letzte Wort würde ich einfach sagen, fangt früh an, zieht einfach durch und lasst euch Zeit, damit ihr nicht schnell reich werdet, aber garantiert im Alter auf jeden Fall reich seid.
Sehr schön. Bis denn. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.